Hi. Guten Morgen, Markus.
Moment, Moment. Ich finde meinen Zeiger nicht.
Deinen
Ah,
was?
da ist er. So, jetzt. Guten Morgen, Hans-Ulrich.
Und jetzt?
Ja, weiß ich auch nicht. Ist irgendwie heute eine ganz andere Stimmung als gestern, wo wir auch miteinander telefoniert haben. Und
Tja.
irgendwie gehst du mir heute schon ein bisschen auf den Senkel.
Naja, Markus, das ist so mit dem Wetter, ne? Mal ist bedeckt und dann scheint wieder die Sonne und so geht das hin und her und immer eine andere Stimmung. Stimmung, Stimmung, Stimmung.
Das nicht interessant, wie die Stimmung das ganze Sein beeinflusst? Also inklusive der scheinbar doch so überlegenen Teile wie das Denken, das Gemüt, die eigene Befindlichkeit, die Fähigkeit, nüchtern zu Schlussfolgern oder ganz objektiv zu sein. All das ist so wetterabhängig, also so stimmungsabhängig. Jetzt sag doch auch mal was.
Stimmung. Also, kann man nicht sagen, so ist es ja selber schon angedeutet, es gibt sozusagen ein äußeres Wetter und ein inneres und die hängen irgendwie zusammen. Also es gibt ja auch eine innere Wetterlage. Es kann total schön sein draußen und ich bin trotzdem hängen bei mir düstere Wolken und umgekehrt. Frage?
Das kann durchaus sein, ja. Also ich habe gerade darüber nachgedacht, warum das eigentlich, wenn das so sein sollte, wie du sagst, also dass das Wetter innen eben die Stimmung ist, warum das ausgerechnet Stimmung heißt,
Mhm.
dann hat es ja was mit Stimme zu tun. Und mit sich stimmen. Das würde heißen, dass es eine bestimmte Frequenz ist, in der ich dann unterwegs bin oder so, oder meine Stimme schwingt.
Ja, und stimmen tut man ein Instrument, ne? Also ich bin jedenfalls sehr wetterfühlig. Also ich kriege alles mit, was beim Wetter passiert. Und ich habe auch den Vorteil an dem Punkt gehabt, dass ich lange in der Heilpädagogik gearbeitet habe. Und die heilpädagogischen, also Kinder, reagieren auch sehr empfindlich auf das Wetter. Das heißt, ich habe immer den Spiegel gehabt, meine eigenen Phänomene in Bezug auf das Wetter und dann auch, was das in so einem Heim macht mit über 100 Kindern. Also wo du sozusagen da ein richtig schönes wissenschaftliches Szenario vor dir hast und die Phänomene klar vor dir hast. Also da gibt es dann Tage, wo beim Essen dann die Kinder ausrasten und die Teller durch die Gegend werfen und so, ne? Und andere Tage, wo es ganz friedlich ist und so, also. Und das eben eindeutig wetterabhängig.
Das irgendwie alles sehr merkwürdig. Also, das ist, also wir reden so viel über die Freiheit und so, und ich stelle eigentlich fest, ich bin vollkommen gefangen, jetzt noch nicht mal als negativ gesehen, aber ich bin vollkommen abhängig oder in der Wechselwirkung von allen möglichen Dingen. Und wenn das selbst mein Denken umfasst, also dass mein Denken an bestimmten Tagen leistungsfähiger ist oder wenn es neblig ist oder wenn es Inversionswetterlage ist, die überhaupt nicht denken kann oder so, dann frage ich mich, okay, bin ich überhaupt als ich in der Lage, mich selbst zu begreifen und habe ich überhaupt einen eigenen Freiraum? Also worin besteht dann überhaupt die Wahl?
Also ich finde es ja inzwischen bei der Freiheitsfrage den ersten Schritt immer zu machen, also sich dem zu stellen, wie unfrei man eigentlich ist. Also früher dachte ich, ich bin eigentlich selbstverständlich frei und war da freudig und kühn in meinem Freiheitsgefühl. Inzwischen habe ich einen ziemlich genauen Blick auf meine Unfreiheiten. Und das ist immer wieder auch ein deprimierender Punkt, aber es ist auch immer wieder was, wo ich das Gefühl habe, ah ja, jetzt komme ich so anfänglich an die echte Freiheit dran.
Also ich glaube, dieser Punkt, dass ich, wir haben ja auch, glaube ich, schon mal über die Emotionen gesprochen und eigentlich die Freiheit, die darin liegt, diesen Emotionen auch Raum zu geben. Ich glaube, dass in einer gewissen Weise in unserem Denken eine Krankheit liegt. Und die Krankheit liegt daran, dass wir unbedingt frei sein und eine Wahl haben wollen, und deshalb in eine Art Vorstellung gehen, wo das dann existiert, was uns aber dann von uns selbst, von unserem Gemüt und unseren Emotionen in einer gewissen Weise trennt. Das ist diese Forderung nach Objektivität, die in den Wissenschaften nachklingt, obwohl es nachweislich im Grunde nur subjektive Standpunkte gibt, die möglicherweise versucht werden, dann objektiv zu hinterfragen zu werden oder noch sogar falsifiziert zu werden. Aber im Prinzip ist alles Wahrnehmen. Und damit kommen wir wieder zu dem Punkt, dass eigentlich die Wahrheit nichts anderes ist als eine subjektive Sichtweise, beziehungsweise dass die sich mir nur erschließen kann auf eine höchst subjektive Sichtweise.
Naja, wobei man jetzt dann wieder bestimmen muss, was man mit subjektiv und objektiv meint, ne?
Ja, ich meine mit subjektiv, dass ich nicht anfange, mir eine abstrakte Sichtweise auszudenken, wenn ich doch schon alleine in meinem ganzen Sein so abhängig bin von Wetterlagen, von Stimmungen, ob ich gegessen habe oder nicht. Wenn das alles meine Stimmung mit beeinflusst, dann wäre zum Beispiel selbst die Abstraktion davon, nämlich die Freiheit, also die Askese oder so, nicht die Freiheit, sondern nur die Abkehr. Und ich kann eigentlich die Freiheit nur gewinnen, indem ich das bejahe und dahin durchgehen möchte oder kann, vielleicht, wenn es denn überhaupt möglich ist. Also ich kann eigentlich doch nur, wenn ich überhaupt nicht dadurch, dass ich mich von den Gitterstäben oder dem Raum abwende, in dem ich bin, sondern indem ich mich in ihn hineinbegebe und das Gefängnis erstmal erfahre. Und vielleicht ist es ja gar kein Gefängnis.
Ja, ich gebe jetzt mal eine kleine Provokation in den Raum oder eigentlich eine Durchschärfung der Fragestellung. Also die Depression kann man ja so beschreiben, dass man eigentlich nur noch in der Stimmung ist und jeglichem Eingriff eines Denkvorgangs sich entzieht, beziehungsweise der ist gar nicht mehr möglich. Also man ist nur noch in der Stimmung, also in der Empfindung und säuft eigentlich in dieser Empfindung ab. Das ist ja schon ein interessantes Phänomen der letzten Jahre, also dass weltweit, also nicht nur in Europa oder so, sondern auch in sogenannten Entwicklungsländern weltweit die Depression krass zunimmt.
Passend zum Tag widerspreche ich dir natürlich komplett.
Klar.
Die Depression ist für mich eher ein Denkvorgang, der daran liegt, dass wir nicht fühlen. Also im Grunde ist das nicht gelebte, sind das nie unausgelebte Gefühle, Emotionen, die sich ansammeln, wie in einem Bergsee oder so, und wir gleichzeitig aber den Abfluss nicht mehr finden, also diese Emotionen oder Gefühle nicht mehr zulassen. Das heißt, die Depression liegt aus meiner Sicht darin, dass wir nicht fühlen, bis wir irgendwann gezwungen sind zu fühlen. Und dann ist es klar, dann gebe ich dir recht, dann ist die Depression irgendwann quasi nur noch das Fühlen. Aber der Weg dahin führt eigentlich ganz konkret übers Denken und die Ignoranz gegenüber den Gefühlen.
Also, ich habe ja versucht, exakt, also scharf die Begriffe zu benutzen. Ich habe nicht gesagt Gefühl, sondern Empfindung.
Haarspalter.
Nee, ich glaube, das ist wichtig an dem Punkt. Also, ich gebe dir völlig recht, aber ich habe das auf die Empfindung bezogen.
Ist Empfindung Emotion oder was ist Empfindung?
Ja, Empfindung ist zum Beispiel das, was affektiert wird von jeder Wetterlage. Davon, dass jemand in den Raum kommt, der schlecht gelaunt ist, der mich dann stört oder der mich angreift oder ich habe zu viel gegessen und mein Magen ist voll und habe eigentlich keinen Bock, was zu tun und so weiter und so fort. Also Empfindung ist sozusagen für mich erstmal das, was diese Stimmung angeht, also die genauso
Ah,
empfindlich
interessant.
ist. Gibt es ja auch das schöne Bild, ne? Die Empfindung ist genauso empfindlich wie eine Wasseroberfläche. Also von allem, von jedem Steinchen, der da reinfällt, von jedem Windhauch wird die bewegt.
Okay. Das heißt, Empfindung ist eigentlich die Fähigkeit, mit der Umgebung in Kontakt zu treten.
Ja, super, genau.
Und wäre de deshalb eigentlich eine Kombination aus Denken, Fühlen und Wollen, oder?
Ja, man könnte ja sagen, also für die Empfindung muss auch die Welt in mich hineinkommen. Also beides, ne? Da findet eigentlich die Wechselwirkung statt. Aber Umständen erstmal unabhängig vom Bewusstsein. Also ich kann auch das Wetter spüren und darauf reagieren, wenn ich das gar nicht merke. Ich kenne zum Beispiel viele Leute, die sagen, also ich bin überhaupt nicht mondfühlig. Und wenn ich dann aber beobachte, wie sie auf Mondrhythmen reagieren, dann merke ich, nee, nee, das stimmt nicht. Sie merken es, also sie können den Zusammenhang nicht herstellen, weil sie durchaus sehr stark reagieren, zum Beispiel auf sowas wie Mondrhythmen oder Wetterumschwünge. Das heißt, es ist eine Ebene, wo das alles zusammenspielt, sehe ich genauso, aber die sich unter Umständen komplett unter der Oberfläche des wachen Bewusstseins abspielt.
Also würdest du sagen, dass wir im Grunde alle empfindungsfähige Wesen sind, vielleicht sogar im gleichen Ausmaß, dass nur die Wachheit gegenüber der Empfindung darüber entscheidet, wie empfindsam wir sind. Also wie sehr uns das in die Aufmerksamkeit fällt.
Ja, also was ich ja im Augenblick sehr freudevoll beobachte, also wie stark eben der Verstand die Empfindung abstumpfen kann. Also wir leben ja immer noch in der Verstandeskultur und der Verstand kann uns total unempfindlich machen. Das hat auch seine Vorteile, weil eine Überempfindlichkeit ist auch was sehr Unangenehmes. Aber es hat eben auch seine Nachteile, wenn ich genau das, was du gesagt hast, diese Verbindung zur Welt eigentlich nicht mehr hinkriege. Also wenn mich gar nichts mehr bewegt, wenn ich wie so ein Klotz bin, der gerade noch feststellt, oh, heute scheint die Sonne, aber dann, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich kann eigentlich die Sonne in ihrer Großartigkeit gar nicht wahrnehmen, sondern ich überlege mir dann, ob es nicht vielleicht zu heiß ist, rauszugehen und so. Ne?
Ich finde das sehr schwierig, den Prozess der Empfindung genauer zu betrachten. Aber ich bekomme sofort ein paar Ideen. Ich finde das sehr gut, dass du das so unterschieden hast, weil das öffnet schon einen Raum. Also die Empfindung ist quasi die Kontaktfläche. Die Informationen, die ich über die Empfindung bekomme, sind eigentlich unverfälscht. Erstmal.
Ja, man könnte sagen, es ist eine Kraftwirkung, also ein Austausch von Kraftwirkungen.
Das heißt also, die Empfindung ist eigentlich wahr. Sie hat noch keine Interpretation, keine Begriffe, keine Worte. Sie ist erstmal nur eine Empfindung.
Ja, man könnte ja sagen, wenn man einen Menschen beobachtet, der so unter 3 Jahre alt ist und der jetzt noch nicht verdorben ist durch irgendwelche zivilisatorischen Geschichten, der schwebt eigentlich genau in dieser unverfälschten Empfindungsebene. Also reagiert unmittelbar und das hat man ja früher auch immer gesagt, also wie war das, Kinder und Betrunkene sprechen die Wahrheit oder so. Das heißt, man spürt, dass die Reaktion eines kleinen Kindes auf die Umwelt irgendwie an dem Punkt der Empfindung wahrhaftig ist. Also, dass die Empfindungssphäre noch nicht korrumpiert wird.
Ich finde das sehr interessant. Das heißt, die Empfindung hat eine Nähe zum Gemüt. Oder?
Ja, also das ist ja interessant mit den Begriffen, ne? Also ich würde jetzt zum Beispiel, für mich wäre das Gemüt zum Beispiel das, was eigentlich schon mit dem verbunden ist, was ich Gefühl nennen würde. Weil das Gemüt nicht nur wie eine Wasseroberfläche ist, die auf jede kleinste Nuance von Kräften reagiert, sondern das Gemüt ist ein eigener Raum, also der zwar auch im Austausch ist, aber der auch seinen Raum halten kann. Und das wäre für mich eigentlich dann schon fast die Definition des Gefühls, also was ich als mein Gefühl erlebe, ne?
Ja, interessant. Also ich fasse nochmal für mich zusammen. Die Empfindung ist quasi die Kontaktfläche mit der Außenwelt, Innenwelt und Außenwelt. Das heißt, ich habe da im Grunde wie Nervenzellen aus den verschiedenen drei Bereichen Denken, Fühlen und Wollen meine Kontaktflächen. Und dann ist in dem Moment erstmal nur die Aufnahme eigentlich parallel in allen drei Bereichen und erstmal unverfälscht. Aber wie kommt es dann, dass wir im Grunde, oder dann erscheint mir klar oder logisch, warum wir dann, um bestimmte Sachen nicht fühlen zu wollen, Interpretationen drüber legen, oder um bestimmte Sachen gerade fühlen zu wollen, also zu bestätigen, dass wir bestimmte Muster im Grunde über diese Empfindung legen. Das würde für mich erklären, wie Programmierung funktioniert, dass die nämlich gar nicht im Denken funktioniert, sondern in der Empfindung.
Ja, jedenfalls, wenn sie nicht in die Empfindung eingreift, dann funktioniert sie nicht, ne?
Interessant, ja.
Ich glaube,
Das
es
heißt, mit anderen, ja.
ist ganz interessant,
Ja.
um kurz zu gucken, was jetzt diese Empfindungsebene mit dem Denken zu tun hat, weil das ist, glaube ich, unklar. Also, wenn ich, man könnte sagen, ja, Empfindung hat überhaupt nichts mit dem Denken zu tun. Aber wenn ich jetzt ja, meine Umgebung angucke, dann bin ich nicht in einer Gesamtstimmung drin, sondern ich schaue immer auf einzelne Dinge. So, das heißt, ich sortiere das aus. Ich gucke nicht auf alles, sondern ich gucke zum Beispiel auf meinem Schreibtisch, steht ein Rosenquarz. Ich gucke jetzt diesen Rosenquarz an. Das klappt nur, indem ich alles andere ausblende. Diese Fokussierung auf eine Sache. Und dass ich das fasse, das ist ein Rosenquarz, und das andere alles ausblende, ist schon ein Denkvorgang, also gehört schon in die Denkebene. Das heißt, die ganze Sortierung, die ich in der Wahrnehmung immer habe, in der sinnlichen, ist immer schon an dem Punkt Denktätigkeit, weil ich alles andere ausschließe. Und genau, das wäre der Denkvorgang. Die Empfindung, würde ich sagen, kommt jetzt rein, wenn ich zum Beispiel sehe, ich bin jetzt gut gestimmt und die Sonne scheint hier in das Zimmer und der Rosenquarz leuchtet schön. Das zieht mich jetzt an. Wenn ich jetzt ganz schlecht drauf wäre, würde ich was anderes sehen. Dann würde ich vielleicht die Unordnung meines Zimmers sehen oder die Ödnis, meines Daseins sich spiegelnd im Zimmer. Also ich hätte andere Wahrnehmungen. Das heißt, das Denken
Ja.
drin als Sortierungsvorgang, aber wird sozusagen geordnet durch die Empfindung. Also ist nicht der Herr dann an dem Punkt.
Ist das nicht Hegel mit dieser Konzentration, dass das zwar den Tod der Peripherie oder sowas ist, aber dadurch, dass ich eben ein Ding fasse und analysiere und durchgehe, dass im Grunde dieser Denkvorgang, diese Fokussierung der Ausgangspunkt dieser Überlegung ist.
Genau, das hat Hegel in seinem Vorwort zur Phänomenologie des Geistes sehr schön beschrieben, ne?
Jetzt hätte ich die Frage, wenn das so ist, ist die Phänomenologie des Geistes, die ja der Heimatort unseres Verstandes ist, wäre dann deiner Meinung nach die Empfindung außerhalb des Geistes angesiedelt?
Nein.
Ja, ich könnte die Frage auch so stellen. Gehört die Empfindung zur Welt oder zu mir?
Das ist eine spannende Frage. Das kann man ja eigentlich bei allem stellen. Das könnte man beim Denken genauso stellen, die Frage,
Nein,
ne?
nicht ausweichen, nicht ausweichen. Erstmal da bleiben, bitte.
Oh je. Also,
Also,
ich würde
ja.
sagen, die Empfindung gehört erstmal, auch wenn ich sie intensiv erlebe, gehört sie trotzdem mehr der Welt an als mir.
Einspruch, Einspruch. Aber führe erst mal aus.
Naja, wenn das stimmt, dieses Bild mit dem Wasser und das sozusagen meine Empfindung, die Wasseroberfläche ist oder überhaupt das Wasser, ne? Und das alles, was darin oder darüber passiert, sofort dieses eine Konfiguration gibt, dann habe ich dadurch natürlich ein sehr starkes Erleben, weil meine Empfindung dann dieses Wasser ist. Aber die Wirkung dessen, was passiert, kommt alles von außen. Es ist der Wind, der die Oberfläche bewegt, der Stein, den jemand reinwirft, der Fisch, der auftaucht, die Strömung des Wassers und so weiter und so fort. Ne? Und
Also ich würde sagen,
wenn da nichts wäre, wenn da
ja,
nichts
also
wäre.
immer dann, wenn du eine Pause machst und ich dann was sagen will, dann fängst du wieder an.
Entschuldigung,
Das möchte ich jetzt auch
Entschuldigung.
mal sagen, das geht mir schon, seit ich dich kenne, auf den Senkel. Mano!
Das war jetzt die Empfindung, ne?
Nee, das war eine Emotion aufgrund, das geht ja blitzschnell, aber es war eine Emotion. Ich habe die Emotion rausgelassen und dann hat sich die Empfindung dadurch befreit. Interessant, oder?
Gut, also wenn man jetzt
Also eine
den
Empfindung löst eine Emotion aus, die Emotion führt zu einer Handlung, die Handlung führt dazu, dass das Gemüt, das vielleicht vorher in so irgendwas reinkam, sich plötzlich befreit und dadurch ändert sich auch die Empfindung. Was dafür sprechen würde, dass ich sagen würde, nein. Die Empfindung ist nicht neutral und gehört deshalb nicht zur Welt, sondern sie ist quasi, gehört zu beiden, sie gehört beiden Welten an. Sie ist weder das eine noch das andere. Im Grunde würde ich sagen, ist sie das Göttliche. Weil sie etwas ist, was ich nicht so beeinflussen kann, wie ich das möchte. Sie entzieht sich meinem Einfluss. Versuche ich zum Beispiel über die Selbstkontrolle immer mehr auf diese Empfindung zu gehen, heißt das, ich will quasi eine Art von meditativer Kontrolle über diese Empfindung ausüben, versagt es komplett. Also es entzieht sich mir. Dann reagiert die Welt und die Empfindung entzieht sich mir in den mir nicht zugänglichen Bereich.
Einspruch.
Also, ja, das musstest du ja jetzt sagen. Das Zweite ist, ich finde, die Empfindung ist ein Wunder. Das heißt, ich habe ja, das ist quasi ein Atmungsfilter und die Empfindung definiert, wo ich beginne und wo ich aufhöre. Das heißt, sie gibt mir eigentlich eine scharfe Grenze. Und respektiere ich diese Grenze, dann heißt das eigentlich nicht, dass die Außenwelt und ich eigentlich getrennt sind, sondern nur, dass dazwischen eine Barriere liegt, die ich für die ich Empfindung nenne. Dementsprechend zu sagen, dass die Empfindung der Außenwelt angehört, halte ich für Blödsinn.
Na, jetzt
Das
hört
kann
man.
eigentlich nur. Ja, Entschuldigung.
Du wirfst mir hier Blödsinn vor, aber jetzt hört es mal auf. Ne? Also.
Also Entschuldigung, dann halte ich sie für falsch oder für nicht korrekt.
Naja. Also erstmal finde ich, du hast ja eben einen neuen Begriff reingebracht, nämlich Emotionen. Das finde ich erstmal jetzt vom künstlerischen Gesichtspunkt spannend. Also als Schauspieler guckt man ja mal auch stark auf die Bewegung. Das heißt, ich habe sozusagen Empfindung, also da wirkt etwas auf mich ein. Und Emotion heißt übersetzt herausbewegen. Ne? Das heißt, ich habe diesen Raum, diesen Gemütsraum oder wie mir immer man den nennen will. Und jetzt hätte ich dann ja schon zwei Sphären, die Empfindungssphäre, wo etwas hineinkommt. Und die Emotion, wo etwas herauskommt. aus meinem
Ja,
Gymnasium.
das ist super. Das heißt, die Empfindung wäre aber, dann würdest du dir auch widersprechen, ein Organ, genauso wie die Emotion, ein Organ von mir selbst ist.
Warum würde ich mich widersprechen?
Ja, du würdest dir widersprechen, weil du sagtest, dass die Empfindung der Welt angehört. Und nicht mir, nicht zu meiner Sphäre gehört, sondern eigentlich der Welt an.
Naja, jetzt kommt natürlich diese interessante Frage. Also ich würde sagen, zum Beispiel auch der Körper gehört erstmal der Welt an. Also ist ja die Frage, wo ist jetzt diese Trennung überhaupt von Ich und Welt, ne?
Okay.
Beim Körper gibt es ja das schöne Bild. Also, wenn ich sage, der Körper bin ich, also zum Beispiel jetzt mal rein brachial einfach, man könnte mir die Hand abschneiden und ich wäre immer noch da. Zum Beispiel, ne?
Ich finde das alles, eigentlich ist das doch alles ein Wunder, ne? Wir kommen in diese Welt und stellen uns überhaupt nicht die Frage, in was für ein Wunder wir da eigentlich
Ah
reingeboren
ja.
sind.
Und ich glaube, das ist doch der wichtigste Punkt, oder? Also, das ist ja immer die Gefahr
Ja,
bei der
natürlich.
Psychologie, dass man dann so ins Klügeln kommt, in der
Ja, ja,
Psychologie,
ja.
was ich auch wichtig finde, ne? Weil ich merke, es ist mal eine Gefahr, aber ohne diese Arbeit da scharf zu werden mit den Begriffen und so, checke ich auch nicht, dass ich in einem Wunder drin bin.
Das eröffnet mir sofort die Frage, also ich habe dann gleich so kurz geschlossen, was du vorhin gesagt hast, wo du sagtest, man kann die Empfindung durchaus beeinflussen oder in die Kontrolle bringen. Ich würde sagen, jein. Ich kann sie nicht wirklich kontrollieren, ich kann sie auch nicht unter Kontrolle halten, aber ich kann sie durch meine Einstellung beeinflussen. Kann also die Empfindung, je nachdem, wenn ich also zum Beispiel wieder in die Einstellung komme, was für ein Wunder das Leben ist, dann beeinflusst das meine Empfindung, weil ich wieder offener bin. Weil ich also die Empfindung wieder vorurteilsfreier auf mich einwirken lasse. Und
Genau.
oftmals würde ich sagen, weil wir bestimmte Emotionen nicht haben wollen in der Reaktion, gehen wir nicht hin und arbeiten mit unseren Emotionen, sondern versuchen die Empfindung zu unterdrücken. Also raus zu halten. Ja, also im Grunde zu sagen, nee, das macht mir Angst, das will ich nicht. Also die Emotionen dadurch zu blockieren, indem ich das blockiere, was in mir die Empfindung auslöst.
Ja, das ist jetzt spannend, wie unterschiedlich wir ticken, ne? Ich sehe gerade, wir haben noch 10 Minuten. Also an dem Punkt bist du ja sozusagen der Schiller-Philosoph und nicht der Goethe-Philosoph. Also was ich damit meine, mit der Empfindungsfrage, also ich merke, meine Empfindung, wenn ich jetzt hier einfach so bin, flattert von Gegenstand zu Gegenstand. So, ah, schönes Wetter, schöner blauer Himmel, jetzt bin ich schon wieder woanders. Wenn ich die Empfindung mit dem Willen verbinde, dann bleibe ich zum Beispiel bei diesem blauen Himmel und halte den fest. Das wäre für mich eine Art meditativer Vorgang. Und dann spüre ich erst die Tiefe des blauen Himmels. Also dann wird das
Das ist
Gefühl,
schön, ja.
was sonst rumflattert von einem Gegenstand zum anderen. Also wenn ich bleiben kann bei einer Sache, und es ist egal, ob das ein Grashalm ist oder der blaue Himmel, dann kommt die Stärke der Empfindung erst richtig raus, oder?
Wow. Ja, das hast du, ich habe es gerade ausprobiert. Im Gegensatz zu dir habe ich ja hier oft blauen Himmel. Und das ist Wahnsinn, wie ich dann plötzlich in dieses Himmelblau eintauche, wie
Mhm.
das dann eine Sphäre entwickelt und dann wird aus der Empfindung plötzlich eine Kraft, die auf mich einwirkt. Und diese Kraft spiegelt dann in mir meine Kraft, die quasi wie diese Hand in Michelangelos Bild in der Sixtinischen Kapelle, wo ich im Grunde den Finger ausstrecke und der Himmel aber vorher schon den Finger zu mir ausgestreckt hat. Also so fühlt sich das an. Als ob ich dann quasi meine Kraft dieser, und dann wird die Empfindung etwas ganz anderes. dann wird sie
Schön.
purer Wille,
Ja, sehr
purer
schön.
Wille.
Das kann man mal festhalten. Also
Oh, ist
dieses.
das herrlich. Und das wirkt aber vor allen Dingen erstmal nur bei natürlichen Phänomenen.
Ist am
Und
einfachsten.
was denn?
Das ist am einfachsten bei
Ja,
natürlichen.
bei Objekten ist auch etwas, aber das ist ein bisschen komplexer oder komplizierter, da hinzugelangen.
Und
Das
am
hat auch eine
schwierigsten.
Kraft.
Und am schwierigsten ist es in menschlichen Begegnungen.
Also nachdem ich dich jetzt 3 Jahre kenne, wem sagst du das? Musste ich heute ein bisschen dissen. Es tut mir auch leid. Ich hoffe, diejenigen, die zuhören, wissen, dass ich eine große Achtung vor dem Hals euch habe und großen Respekt.
Also könnte man nicht sagen, das fand ich ja jetzt mit dem, mit dem Michelangelo-Bild, mit der Fingerberührung, könnte man jetzt nicht dann kühn die These aufstellen an dem Punkt der Empfindung. Und wenn man jetzt am Beispiel des blauen Himmels, ich kann deswegen dann in den Himmel eintauchen voll, weil der Himmel mir nichts Fremdes ist, sondern ich selber der Himmel bin.
Ich würde vielleicht den letzten Satz noch weglassen, weil das wäre schon eine Interpretation. Aber was spürbar ist, ist, dass in mir eine Kraft wohnt, die dieser Tiefe also dass sich da in mir etwas entgegenreckt. Ob ich jetzt der Himmel bin, kann ich nicht sagen, aber ich spüre eine Entsprechung. Und
Ja.
ich wähle jetzt bewusst eben nicht das, was du gesagt hast, obwohl ich dem durchaus philosophisch vielleicht zustimmen würde, aber ich wähle eben eine Verneinung im Moment, weil dieses wir sind die Einheit, mir im Moment wir sind alles oder ich bin wir und ich bin alles, mir zu leicht daherkommt im Moment.
Okay, ich meine jetzt auch
Ich
nicht den Himmel als Einheit, sondern das Blaue. Also ich könnte auch sagen, in mir ist das Blau des Himmels oder in mir ist das Grashalm. Also ich kann deswegen das Grashalm voll empfinden, weil ich selber auch Grashalm bin. So meinte ich das.
Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Und in mir entfaltet sich erst die wahre Dimension dessen, was ich sehe, indem ich auch zulasse, dass diese Empfindung mich nicht nur berührt, sondern mich durchdringt.
Ja.
Und dann reflektiert sie quasi und ich kann das Blau erst wirklich begreifen. Und dann strecke ich auch automatisch die Hand aus und will es anfassen. Und das Wunder, was dann passiert ist, dass ich mich selbst in meiner Hand sehe und nicht mehr eben als dieses Blau empfinde, sondern als Individuum, was dieses macht. Und das ist natürlich im Sinne der Kirche das, wovor die am meisten, aus meiner Sicht zumindest, Angst haben, weil das ja den Menschen wirklich ermächtigt. Und damit braucht es keinen Staat mehr und keine Kirche mehr. Weil es klar ist, dass alles zwar passieren kann, dass aber alles im Grunde ich mir in allem begegne und dem nicht ausweichen kann.
Dem habe ich jetzt nichts hinzuzufügen oder zu widersprechen.
Oh, schön war das, deine Wendung irgendwie, das mit dem Blau des Himmels. Und da ein Erkenntnis man auch irgendwie, dass das Denken durchaus etwas Notwendiges ist, denn der Denkvorgang, der ist notwendig, den zu durchdringen, um zu dieser, was wir Musen eben oder Inspiration nennen, durchzudringen. Das heißt, dass auch im Denken eine Empfindungsfläche besteht, wo dann das, was wir geistig nennen, im Grunde auf uns eindringt, ähnlich wie das Himmelblaue, der azurblaue Himmel auf unsere Sehkraft einwirkt oder auf unsere Fühlsehkraft. Und dann merke ich, dass auch im Denken sich etwas öffnet und sich entgegenstreckt.
Man könnte auch sagen, die Krankheit des Denkens ist eben die Abkopplung von der Empfindungsebene. Ne? Also
Absolut,
denkt man auch nicht
ja.
gesund, wenn ich wieder die Verbindung herstelle zur Empfindung.
Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht, ja. ist ja heute eine Seltenheit, dass ich dir recht gebe.
Ich
Also
habe
ich stimme dir,
dir,
ja,
also.
ich stimme dir zu. Ich stimme dir zu. Das
Das.
würde ich 100% unterschreiben.
Ja, wir wollten ja eigentlich über die
Und
Odyssee
das ist auch.
sprechen. Wir haben jetzt noch 2 Minuten Zeit.
Eigentlich wollten wir über die Odyssee reden, ne?
Ja.
Jetzt haben wir noch 3 Minuten. Also vielleicht stellen wir das mal vor, das Projekt. Wir arbeiten seit 3 Jahren, gefühlt eigentlich seit einer Ewigkeit, nee, eigentlich schon seit 3,5 Jahren, arbeiten wir an einem Online-Kurs zur Odyssee. Und je mehr wir im Grunde dieses Thema durchdringen, desto komplexer wirkt das. Ich verdanke da Hans Ulrich, dass er mich da in dieses Thema überhaupt eingeführt hat, weil sein Wissen darüber ist so viel tiefer als meins. Ja, und wir doktern da jetzt irgendwie dran rum. Und je mehr wir anfangen, versuchen daraus einen Online-Kurs zu machen. Und das werden wir sicherlich jetzt im nächsten Podcast mal behandeln. Umso mehr kommen wir in diese Komplexität und haben sicherlich gute Gedankengänge, aber scheitern immer irgendwie in der Formgebung.
Also heute Morgen ist mir das, war ich so in den Bildern drin für die Odyssee und habe sozusagen das Schiff gebaut, das Schiff sozusagen als Bild eigentlich für die menschliche Seele oder für die, nee, nicht für die, für das menschliche Sein, also Wesen. Da war ich bei dem Segeln und das Segel entspricht eigentlich am ehesten dieser Empfindungsebene. Und zu dem Segel gehört der Wind. Also Wind und Segel sind eigentlich eine Einheit. Ja, jetzt ist, glaube ich, die Verbindung abgebrochen nach Griechenland.
Nee, ich habe nur stumm geschaltet, weil hier viele Autos vorbeifahren und ich wollte dir das ersparen.
Okay, du hast noch, wir haben noch 50 Sekunden.
Also ich würde sagen, wir nähern uns der Odyssee an. Ist im Grunde auch so ein bisschen der Sinn dieses Podcasts, unsere Gedanken zu ordnen, und zu so einer Form zu kommen, die für potenzielle Teilnehmer eines solchen Kurses hinnehmbar beziehungsweise akzeptabel wäre. Und vielleicht unterhalten wir uns das nächste Mal einfach darüber, über die Odyssee als Kurs und was uns da als Thema oder Ideen auch zukommt. Also, ich danke dir für dieses Gespräch. Es war sehr erhellend.
Ja, ich danke dir auch. Tschüss nach Griechenland.
Tschüss nach Deutschland. Tschüss.
Tschüss.